willkommen bei dem heutigen Arteshot. Wir sprechen heute über Tod auf dem Nil. Die dritte Verfilmung nach 1974, 1978 hat es jetzt auch Kenneth Branagh gemacht. Und die Frage ist, warum?
Warum, ja. Also warum? Ich habe die Antwort. Ganz eindeutig, denn wir werden in zwei Wochen einen Film besprechen von Kenneth Branagh, der zum Teil autobiografisch ist. Ein ganz, ganz toller Film, Belfast, in dem er auch auf seine Kindheit zurückblickt als Neunjähriger. Und da gibt es eine Szene, Weihnachten, und unter dem Tannenbaum liegt Agatha Christie. Ein großes Buch mit drei Romanen von ihr, das ist ein Roman. Auf jeden Fall Agatha Christie, das war halt im Grunde genommen die Autorin dieser Generation der Kindheit, die viele natürlich auch verführt hat. Und dementsprechend ist es ähnlich wie bei einigen anderen Regisseuren, Spielberg, der zurück zum Musical gegangen ist, in West Side Story, und kommen wir später noch darauf zu sprechen, auf Rian Johnson, der auch von diesen Whodunit-Krimis unglaublich angetan war und dementsprechend sich filmisch darin geäußert hat. Also es kann natürlich sein, dass es auch, weil es ja um England geht und was England mal war, dass es einfach auch dieses Brexit-Trauma-Bewältigung ist, dass England halt doch noch einfach England ist, wie es mal war. Und diese Glorifizierung dieses englischen Way of Life, das ist ja auch in diesem Film Teil der ganzen Sache. Und noch eine letzte Sache, und dann bist du dran.
Dankeschön.
Dann bist du dran. Das ist natürlich, dass wir in Zeiten von Unsicherheiten auch mal wieder Sicherheit haben wollen. Und das sind Filme, die uns diese Sicherheit geben.
Ja gut, aber das, glaube ich, das trifft alles jetzt nicht auf Kenneth Branagh zu.
Auf diesen Film aber.
Auf diesen Film, dass der irgendwie das Brexit erklären will oder so. Nee, ich denke, er macht einfach sein Ding. Er hat den Mord im Orient Express gemacht. Er wird jetzt wahrscheinlich die Klassiker nochmal durchspielen, nochmal neu aufnehmen. Ihn reizt es, in diese großen Rollen zu schlüpfen. Und ich denke bei Kenneth Branagh vielleicht immer an sein Herkommen vom Theater, dass er es gewohnt ist, dass man im Theater, da fragt keiner, warum machst du zum 10. Mal den Hamlet oder zum 10. Mal den Faust, sondern diese alten Geschichten werden immer wieder neu erzählt. Und so, denke ich, sieht er das auch. Er hat, nachdem er Shakespeare alles rauf und runter inszeniert hat, ist jetzt Agatha Christie dran.
Das ist kein Shakespeare, Also Agatha Christie kein Shakespeare.
Nö, aber ist eben, wie du sagst, die Motivation ist vielleicht aus der Kindheit. Vielleicht ist er mit den Büchern, wie ich übrigens auch, aufgewachsen. Und das ist ja auch wieder schön. Aber
Nicht umsonst werden ja nur zwei oder drei ihrer Krimis wieder und wieder verfilmt, weil die anderen so schlecht sind.
Also ich meine, sie sind
sehr bekannt für ihre lückenhaften Plots, für ihre unglaublichen, blassen Charaktere. Ich meine, das ist also, aber ich meine,
ist... Nein, also ich finde gerade, das ist auch meine große Frage, warum diese beiden, weil ich finde gerade diese beiden Agatha Christies die langweiligsten. Also da, es sind viele Verdächtige, aber es ist passiert sehr wenig, es ist kammerspielartig, einmal im Zug, einmal auf dem Schiff, und ich frage mich, wie man als Regisseur da Funken schlagen will oder auch als Drehbuchschreiber. Er hat es ja, das Drehbuch nicht geschrieben, sondern Michael Green. Und auch da natürlich einige Versuche. Vielleicht können wir ganz kurz andeuten, was er da verändert. Also er löst sich ja von den beiden Vorlagen.
Ja, er löst sich. Also auch das ist natürlich England, dass England immer wieder den Ersten Weltkrieg mit ins Spiel bringt. Eins viel größer als der große Zweite Weltkrieg. Und dementsprechend wird Hercule Poirot, um den es hier geht, dessen frühe Jugend da so gezeigt oder späte Jugend, frühes Mannsein, wie er halt im Ersten Weltkrieg traumatisiert wird. Ja. Und diese Vorgeschichte, die auch seine Beziehung zu Frauen erklärt, wird halt in diesen Film aufgenommen. Und das ist sicher eine der größten Änderungen des Films, weil es dann auch natürlich den Film und sein Handeln erklärt.
Ja, erstmal ist es eine Erklärung für seinen Schnurrbart auch, dass er eben da Narben hier um den Mund herum hat, und da trägt er jetzt seinen Moustache. Das ist schon mal eine schöne Erklärung. Und er versucht, ich glaube, also für mich ist die größte Änderung, dass er auch dem mehr emotionale Tiefe gibt, wie das Kenneth Branagh gerne macht. Er hat ja zum Beispiel auch bei der dritten Wallander-Inszenierung, die er da gespielt hat, hat er dem Wallander auch eine ganz andere Tiefe nochmal gegeben und psychologische Schärfe. Und das macht er hier auch. Hercule Poirot, er versucht... auch diesem Mann, der uns bei Peter Ustinov oder Albert Finney so als gemütlicher, eitler, verfressener alter Mann so entgegenkommt, versucht er den ja auch wieder neu zu erfinden. Er verliebt sich in eine Blues-Sängerin, ist verunsichert.
Die Original von 78 eine Schriftstellerin war, von Schundroman, glaube ich, und hier ist es jetzt eine Blues-Sängerin. Und sie ist farbig, das müssen wir natürlich sagen.
Genau, also das heißt, das sind so neue Akzente, die er setzt. Aber insgesamt, wenn man sich nur den Plot, die Mitte anschaut, die Verhöre und so weiter, dann finde ich den Film langweilig. Ich finde, es ist, also gerade, wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit den Knives Out oder so, da hat man gesehen, was Daniel Craig machen kann mit so einer, mit diesen Verhörszenen und so weiter, die fand ich wesentlich spritziger. Hier ist es dann doch alles sehr,
ja, weil es
sehr
halt,
bekannt.
Genau, weil es halt Knives Out, Ryan Johnson, dass er halt natürlich, er hat schon ein neues Drehbuch geschrieben, er hat nicht Agatha Christie verfilmt, die nun potenziell einfach langweilig ist, die einfach, der Plot fließt dahin, wie der Nil, auf dem das Ganze spielt und sehr ruhig und sehr träge und es ist alles Reichtum, es ist alles, ohne dass man in die Tiefe geht, woher dieser Reichtum oder wer natürlich, woher diese Menschen kommen, die auf dem Schiff sind, das ist wirklich völlig hintergrundslos und das macht den Film dann auch im Vergleich zu Knives Out, der spritzig, der witzig, wo man sich Fragen stellt, wo man sich wirklich wissen will, was hinter den Personen steht, das passiert ja alles nicht, weil sie einfach nur im Grunde genommen Schatten sind.
Also genau, das waren sie aber auch schon immer, auch in den alten Verfilmungen. Ja. Das ist eigentlich nichts Neues. Er versucht auch vom Cast her natürlich da aktuell zu sein. Da nimmt da die Emma Mackey, die aus Sex Education vielleicht einige kennen, also die nimmt er da als in eine Hauptrolle mit rein und Gal Gadot nimmt er als Wonder Woman nimmt er mit rein. Also er versucht den Cast schon aufzupeppen, aber ja, das nützt nicht viel. Sie haben außer den Kostümen, die zu tragen, wenig zu spielen eigentlich.
Ja, und damit die Diversity neben farbig auch noch erhöht wird, wird auch ein bisschen lesbische Liebe mit reingebracht, was natürlich auch im Original nicht ist. Also dass er tut sein Bestes, um im Grunde genommen Agatha Christie für unsere Gegenwart salonfähig zu machen.
Stimmt.
Er tut aber wirklich eine Menge, also das muss man wirklich sagen.
Aber wie gesagt, unterm Strich finde ich von den Schauwerten, vom Vergnügen zuzuschauen, muss ich sagen, hat es mich ziemlich kalt gelassen. Also auch eben gerade diese ganze Whodunit-Verhörgeschichte finde ich langweilig runtergespult. Ja. Und dann können sozusagen diese neuen Akzentuierungen am Anfang, am Ende irgendwie das Format oder einfach dieses Genre auch nicht irgendwie retten, finde ich.
Ja, es hat auch was Lebloses, was auch daran liegt, glaube ich, dass anders als die 78er-Verfilmung, die an Originalschauplätzen gedreht hat, hier alles Studio ist. Und das sieht man, finde ich, der Abu Simbel-Tempel ist in 16 Wochen aus...
Nein, das wurde in Marokko teilweise gedreht.
Ja, aber der Abu Simbel und alles, das sind Sachen, die wurden im Studio gedreht, riesig. In 16 Wochen lang haben die das aufgebaut, den großen Tempel. Und ich finde, also das
sieht man tatsächlich nicht, das hat sich nicht gelohnt. Nee,
das hat sich nicht gelohnt, hätten sie bei den Originalen bleiben sollen. In Ägypten haben sie nicht gedreht, weil sie geglaubt haben, es ist so unsicher, was mich wundert. Also, aber deswegen, teils Marokko, ganz große Teile im Studio. Und das, finde ich, das trägt dazu bei, dass der Film wirklich...
Vielleicht ist es auch das, also atmosphärisch auch ist es. Ja. Es sind da so ein paar nette neue Ideen. Aber insgesamt, ja, ich bewundere den Mut, also sich mit Albert Finney und Peter Ustinov in eine Reihe zu stellen, zu sagen, ich kann das auch. Also selbstbewusst ist er, Kenneth Branagh. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass er wahrscheinlich demnächst die Miss Marple, Agatha Christie's, verfilmen wird und Miss Marple spielen wird. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber sonst muss ich sagen, finde ich, ist dieser Film, außer dass er da seine eigene Reihe macht und vielleicht für ihn das eine interessante Sache ist. Und er kriegt das Geld dafür und die Leute werden auch ins Kino gehen. Es funktioniert, aber man muss schon, denke ich, Hardcore-Fan sein von Kenneth Branagh oder Agatha Christie und sich da eben auch noch die vierte oder fünfte Inszenierung anzuschauen. Mhm. Aber so als,
Oder das alte England über alles lieben und einfach darin schwelgen.
Was ja, aber das ist ein Belgier, der hier die Fälle löst, der Hercule Poirot.
Natürlich, aber er bewegt sich in der englischen Gesellschaft. Also und zwar in der...
Die mordet und betrügt.
Genau, also,
ich weiß nicht, ob das so ein tolles... aber trotzdem, ob das England-Bild hier so glorios daherkommt.
Ich glaube, sie sehen schön aus und es ist die alten Zeiten. Also dann, lass uns auf die alten Zeiten trinken, die bei weitem nicht so schön waren wie die Gegenwart.
Oder? Ja, das ist jetzt hier der schlechte.
Oder? Ja, eindeutig. Also vor Rot muss man aufpassen. Also das ist...